Seit 3 Jahren setzt sich das Fairnessbüro für gewerbliche Lebensmittelproduzenten, Verbände, Erzeugergemeinschaften und auch Bäuerinnen und Bauern ein, die von unfairen Handelspraktiken betroffen sind. Der aktuelle Fairnessbericht 2024 zeigt, dass Ungleichgewichte in der Lebensmittelkette weiterhin bestehen und die Zahl der Beschwerden 2024 sogar gestiegen ist. Herzlich willkommen zum Podcast Agrarseinswissen kompakt der HPL Raum bei Gumpenstein. Ich, Andreas Steinwieder, freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es um wichtige Themen zur Land- und Lebensmittelwirtschaft in Österreich geht. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Frau Doktorin Doris Holt und Dr. Johannes Abendum vom Fairnessbüro in Wien. Wir reden über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Fairnessbericht, über Preisverhandlungen, die Betriebe in die Enge treiben, bis hin zu unfairen Alleinbelieferungsverträgen, die zum Beispiel bei Startups zu Abhängigkeiten führen können. Wir schauen darauf, was geschehen muss, um für mehr Fairness entlang der Lebensmittelkette zu sorgen und auch darauf, wie unser Kaufverhalten zu mehr Fairness beitragen kann. Sehr geehrte Frau Dr. Holt, sehr geehrter Herr Dr. Abendum, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, Herr Professor.
Herr Dr. Abendum, vielleicht darf ich an Sie die erste Frage stellen. Das Fairnessbüro wurde vor 3 Jahren gegründet. Was war damals der Auslöser? Und warum hat es das gebraucht in Österreich?
Also die ersten Gedanken in diese Richtung hat es schon 2015 gegeben, wo man damals eine Milchkrise zu überstehen hatte. Es war damals eine ziemliche Auseinandersetzung zwischen den Bauern und Bäuerinnen einerseits und auf der anderen Seite auch Molkereien, aber natürlich auch der Lebensmittelhandel, wo also nicht ganz klar war, wer ist jetzt unter Anführungszeichen schuld für die schlechten Milchpreise. Und damals war dann die Idee, man könnte eigentlich eine Art Clearingstelle einrichten, eine Anlaufstelle, wo man also diese Sachen genau untersucht. Die Idee ist dann eigentlich in Österreich nicht weiter verfolgt worden, sondern dann in Brüssel wieder aufgekommen. Und unter der Bundesministerin Köstinger ist hier eine Richtlinie in der EU beschlossen worden, die Unfair Trading Practices Richtlinie. Gegen die unlauteren Handelspraktiken. Und diese Richtlinie ist auch dann in Österreich mit einem Gesetz umgesetzt worden. Das ist eigentlich der Grundgedanke, dass man den Bäuerinnen und Bauern, aber nicht nur den Bäuerinnen und Bauern, sondern vor allem auch den gewerblichen Lebensmittelproduzenten helfen will gegen die Übermacht der großen Abnehmer, dass hier mehr Fairness in die Lebensmittelkette kommt.
Frau Dr. Holt, jetzt gibt es ja in Österreich das Kartellgericht, es gibt die Bundeswettbewerbsbehörde. Was ist da der Stellenwert dann in diesem Trilog sozusagen vom Fairnessbüro?
Wir im Fairnessbüro sind die Erstanlaufstelle, das heißt in erster Linie vermitteln wir. Wir analysieren die gesamten Prozesse, also von den Verträgen bis hin zu Zahlungszielen und Zahlungen und haben damit den Vorteil, dass wir aufgrund der vertraulichen Behandlung sehr viele Insights in die Betriebe haben und damit sehr gut auch vermitteln können und den Käufern dann auch unfaire Handelspraktiken darlegen können, um so zu einer gütlichen Einigung zu finden.
Ein Beispiel, eine Molkerei sozusagen fühlt sich unfair behandelt, kommt zu Ihnen und schauen Sie die Situation einmal an, die Verträge, die Abläufe und analysieren und beraten, oder?
Genau. In erster Linie schauen wir uns einmal die Vertragsdokumente an und sichten alle E-Mails und was halt alles zu dem Prozess geführt hat oder zur Situation. Und dann beraten wir absolut objektiv und schauen uns die Situation an, um dem Beschwerdeführer dann auch die Möglichkeit zu geben, mal an seinen Käufer heranzutreten mit dieser neuen Rechtsinformation. Und Damit sind die mal so weit gestärkt, dass zunächst das Fairness-Büro noch gar nicht offiziell auftreten muss.
In dieser Phase klären sich einige Fälle, oder? Kann man das so sagen?
Absolut. Oft reicht es auch schon, wenn der Beschwerdeführer nur sagt, dass er an uns herantreten möchte oder uns das E-Mail in CC schickt und daraufhin lenken die Käufer schon ein.
Okay. Und wenn es sich nicht klärt und trotzdem Unrecht aus Ihrer Sicht besteht, dann gibt es die Bundeswettbewerbsbehörde, oder?
Die Bundeswettbewerbsbehörde sehen wir schon als Ultima Ratio, also als letztes Mittel. Wir versuchen zunächst einmal, dass der Käufer mit seinem Lieferanten die Situation klärt und da zu einer gütlichen Einigung kommt. Passiert das nicht, kommen wir dann aufs Tapet und helfen zu vermitteln. Und fruchtet das noch immer nicht und kann die Geschäftsbeziehung auch nicht fortgesetzt werden, erst dann ziehen wir die Bundeswettbewerbsbehörde hinzu, die dann ein Ermittlungsverfahren einläutet und dann gegebenenfalls auch die Geldbußeanträge beim Kartellgericht stellt.
Und das Kartellgericht vollzieht dann sozusagen?
Genau, das Kartellgericht führt dann ein objektives Gerichtsverfahren und hört auch im Beweismittelverfahren noch den Beschwerdegegner. Und dann kommt es gegebenenfalls zu einer Geldstrafe oder so wie wir bei den letzten beiden Fällen hatten, wurde da ein Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof beantragt, weil wir ja hier im Europarecht unterwegs sind.
Warum braucht es in Österreich, besonders in Österreich, das Fairness-Büro, wo wir doch an sich versuchen, nett miteinander umzugehen?
Das eine ist, was wir versuchen. Das andere ist, was dann in der Realität stattfindet. Warum auch immer, es gibt enorm große Machtunterschiede zwischen den Verkäufern. Das können also einzelne Bauern, Bäuerinnen sein, aber eben wie gesagt auch gewerbliche Produzenten und großen Handelsketten.
Weil es nur wenige gibt,
weil
oder?
Weil es eigentlich faktisch nur drei gibt, ja. Das ist also allen bekannt, nicht? Der Spar ist der größte, dann kommt Rewe und Hofer und etwas noch Lidl. Im Westen Österreichs ist vielleicht ein Preis und alle anderen, die sind dann schon so klein, dass sie eigentlich im Prozentsatz österreichweit nicht mehr dargestellt werden können.
Wenn wir jetzt auf den Fairness-Bericht, der aktuell vorliegt, schauen aus dem Jahr 2024, wenn man den liest, dann erkennt man, dass die Anzahl der Fälle zugenommen hat, wo man sich an euer Büro gewendet hat. Das kann natürlich jetzt bedeuten, dass ihr bekannter geworden seid in den 3 Jahren. Andererseits heißt es aber auch, dass es notwendig ist, dass es dieses Büro gibt. Wie stufen Sie das ein?
Wir sehen schon, dass der Anstieg der Fälle damit zu tun hat, dass einerseits das Bewusstsein gestiegen ist, sowohl bei den Lieferanten, die jetzt auch mehr über ihre rechtlichen Möglichkeiten Bescheid wissen. Andererseits haben wir auch in der Vergangenheit zahlreiche Informationsveranstaltungen in den Bundesländern durchgeführt. Das hat auch dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad des Fairness-Büros zu steigern. Aber eben auch die Eigenmarkenstrategie und der erhöhte Kostendruck, der zu härteren Verhandlungen führt und eben diese hohe Verhandlungsmacht der Lebensmittelhändler führt dazu, dass sich vermehrt Beschwerdeführer bei uns melden.
Herr Dr. Abendung, können wir auf ein paar Fälle schauen, jetzt ohne Namen zu nennen, aber exemplarisch, damit der Zuhörer, die Zuhörerin ein bisschen versteht, in welchen Bereichen Unfairness besteht. Es gibt ja sozusagen die schwarze Liste und die graue Liste. Die schwarze Liste sind so die kompletten No-Gos und die graue Liste sozusagen, wo es ein bisschen verschwimmen beginnt. Vielleicht, dass man da anhand von Beispielen einmal ein bisschen erklärt, warum, wo ihr ansetzt.
Ein häufiger Punkt, wo Verkäufer benachteiligt sind, ist, wenn also Zahlungsziele nicht eingehalten werden. Also versprochen ist beispielsweise 3 Wochen und nach 6 Monaten ist das Geld noch nicht da. Das ist eine Sache, die also für Lieferanten eine Existenzbedrohung sein können, weil sie ganz einfach davon abhängig sind, dass also entsprechend bezahlt wird. Was noch eine häufige Problematik ist, ist, dass also in Bezug auf Qualitäten keine wirkliche Einigkeit da ist und dass die von den Abnehmern im Nachhinein nachgebessert werden.
Ein Beispiel, ich liefere als Produzent an eine Handelskette und im Nachhinein werden die Qualitätsrichtlinien nach oben geschraubt sozusagen und ich bekomme Abschlagszahlungen oder muss Abschläge akzeptieren.
Oder aber jemand liefert zum Beispiel Radieschen an eine Handelskette und die Blätter der Radieschen sind eine Spur gelb und die gesamte Ladung wird zurückgeschickt, angeblich wegen Nichtverkaufbarkeit. Das sind dann extrem schwierige Sachen. Den Konsumentinnen und Konsumenten wäre das wahrscheinlich völlig egal, was dann genau dahinter steckt, warum die Ladung zurückgesandt wird, ist dann gar nicht ganz klar. Aber das sind so Methoden, wo man natürlich auch Lieferanten relativ unter Druck bringen kann.
Ich habe am Anfang allein Belieferungsverträge ein bisschen angesprochen. Was ist damit gemeint und warum ist das gerade für kleinere oder für Startups zum Beispiel ein Problem?
Bei den Alleinbelieferungsverträgen geht es darum, dass ein Produzent exklusiv für eine Handelskette ihr Produkt produziert. Und gerade bei Jungunternehmern ist dann oft das Thema, dass die Situation noch nicht ganz so abschätzen können, saisonale Schwankungen nicht so am Radar haben und es da zu einer ganz starken wirtschaftlichen Abhängigkeit kommt. Man darf ja auch die wirtschaftliche Situation der letzten Jahre nicht unberücksichtigt lassen. Das ist einerseits, dass die Zinsen stark gestiegen sind. Andererseits hat sich auch das Konsumverhalten stark verändert. Sprich, man greift eher zu günstigen Produkten und all das bewirkt eben einen entsprechenden Wandel. Und das Thema ist, dass in den Verträgen keine Mindestbestellmengen angeführt sind und von daher die Bestellmengen oft sehr volatil sind, worunter die Verkäufer dann oft leiden, weil die müssen ja auch zukaufen und können sich da nicht entsprechend richten. Das wäre so, wie wenn einmal das monatliche Gehalt halt 500 Euro ist und das nächste Mal ist es 5000 Euro und da kann man sich ja dann auch nie richtig anpassen und hat eben Schwierigkeiten und genauso geht es unseren Produzenten.
Herr Dr. Abendung, gibt es gewisse Branchen, wo Sie sagen, dort ist es kritischer, dort gibt es häufiger Fälle. Ihr könnt ja praktisch, 800 Fälle waren im letzten Jahr in etwa. Das kann man ja sich einmal anschauen, kann man das zuordnen, dass man sagt, okay, es ist die Milchbranche stärker betroffen oder ist es Gemüse oder kann man das sagen?
Also aus der Beobachtung des letzten Jahres heraus haben wir festgestellt, dass also ziemlich unter Druck die Fleischbranche ist. Mhm. Ja, und zwar auch deswegen, weil man hier eine sogenannte horizontale Integration hat.
Ja. Was heißt
das? Und das heißt, ja, dass also die Lebensmittelketten selber sich eigene Zerlegezentren gebaut haben oder bauen und damit natürlich sehr viele Fleischereibetriebe vom Markt drängen.
Fleischereibetriebe, die sozusagen unter Anführungszeichen Konkurrenzprodukte oder anderes Produktsortiment produzieren könnte und sozusagen ein bisschen eine Alleinstellungsgeschichte dann wird, oder?
Ja, genau. Mhm. Und wenn das alles dann am Ende in einer Hand ist, ja, weil das gibt es zum Beispiel in der Schweiz, glaube ich, relativ stark, dann ist natürlich auch die Freiheit unter Anführungszeichen sehr beschränkt, was das Marktverhalten anbelangt. Das heißt, wenn jemand also zum Beispiel Rinder produziert und dann nur mehr einen Abnehmer hat in der gesamten Region, dann ist es wiederum ein großes Problem in Bezug auf die Fähigkeit und Möglichkeit, einen entsprechenden Preis zu verhandeln. Ja, also je stärker an sich der gesamte Lebensmittelhandel wird, desto mehr wird die Freiheit auf der Zulieferseite eingeschränkt. Unser Ansinnen war immer, jetzt rede ich vom Landwirtschaftsministerium aus, dass es eine hohe Qualität bei allen landwirtschaftlichen Produkten gibt. Die hohe Qualität nützt am Ende nichts, wenn nicht auch die Verkaufbarkeit gegeben ist. Und deswegen haben wir ein so hohes Interesse daran, dass also in der Lebensmittelkette Fairness da ist.
Jetzt auf bäuerlicher Seite kann man ja auch reagieren, indem man zum Beispiel Erzeugergemeinschaften gründet, sich zusammenschließt, um stärker zu sein. Hilft das in diesem Zusammenhang?
Also große Zusammenschlüsse, insbesondere Genossenschaften, aber auch andere Zusammenschlüsse im bäuerlichen Bereich helfen natürlich, weil man dann natürlich nicht in dieser Abhängigkeit ist. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man nicht auch als Kleiner entsprechend seine Produkte verwerten kann und vermarkten kann. Und dort ist unser Fokus, dass man insbesondere denen hilft, die sich selbst nicht helfen können. Große Zusammenschlüsse, also große Molkereien, die sind so groß, die können sich auch selber helfen. Aber all die gewerblichen Betriebe, die kleineren und alle diejenigen, die direkt vom Hof weg verkaufen, die brauchen Unterstützung in Bezug auf diese Verhältnisse am Markt.
Frau Dr. Holt, Sie haben vorher zwei Beispiele erwähnt, wo es sogar zu Strafzahlungen gekommen ist, wo es gerichtlich sozusagen, können wir auf diese Beispiele ein bisschen eingehen?
Die Fälle, die sind gerade bei Gericht. In dem einen Fall geht es um eine Zahlung, die nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Lebensmitteln steht. Da hat eine Handelskette einen sogenannten Lieferantentag organisiert über ein Webinar und hat im Anschluss sämtlichen Lieferanten, das waren über 200, eine Proforma-Rechnung geschickt mit der Zahlungsaufforderung für eine gemeinsame starke Zukunft. Und da hat man gesehen, je stärker die örtliche, aber auch die wirtschaftliche Abhängigkeit des Lieferanten ist, desto höher war die Zahlung und das, also die Zahlungsaufforderung. Und das war zwischen 10 und 100.000 Euro. Manche Lieferanten haben dann tatsächlich bezahlt. Aber dadurch, dass so viele betroffen waren, ist es auch sehr schnell zu uns gekommen. Die Handelskette hat dann auch die Rückzahlung veranlasst. Parallel dazu ist die Bundeswettbewerbsbehörde auf den Fall aufmerksam geworden und hat eben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und hat dann in diesem einen Fall 17 Anträge beim Kartellgericht gestellt. Und dieser Fall ist auch zum EuGH weitergegangen. Und bei dem anderen Fall, das war eine kleine Familie, die selbst Äpfel produzieren. Und da ist um den Zahlungsverzug gegangen. Und Äpfel müssen spätestens nach 60 Tagen nach der Lieferung bezahlt werden. Und dieser Käufer hat aber selbst ein Jahr später noch nicht bezahlt gehabt. Und da ist auch die Lieferbeziehung abgebrochen und da hat auch die Vermittlung oder das Einschreiten des Fairnessbüros keinen Sinn mehr gemacht, dass wir dann beschlossen haben, das auch an die Bundeswettbewerbsbehörde weiterzugeben. Und dieser Fall ist auch beim Gericht gelandet und ist jetzt auch beim EuGH weitergegeben worden.
Okay. Jetzt ist Österreich, Herr Dr. Abendung, schon ein Land, wo der Konsument noch sehr auf österreichische Qualität achtet, österreichische Produkte häufiger kauft als importierte Ware. Wenn ich im Vergleich dazu in nördlichere Staaten schaue, wo das viel weniger Bedeutung hat. Jetzt könnte man sagen, wir haben uns bemüht und wir haben auch sehr viel geschafft. Also es ist viel erreicht worden, gemeinsam mit dem Handel. Wie stufen Sie das ein?
Es ist richtig, dass gemeinsam mit dem Handel sehr viel erreicht worden ist. Der Handel hat in Österreich die österreichischen Produkte zum Großteil sehr in den Vordergrund gestellt und das hat auch das Bewusstsein in Bezug auf österreichische Produkte sehr unterstützt. Also das ist sicher eine wesentliche Frage. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, eine bestimmte Handelskette ist nur gut oder böse, sondern es hängt halt wie alles im Leben davon ab, wie also die Menschen dort agieren, mit denen man zu tun hat. Wir haben auch Gespräche gehabt mit Chefs von Handelsketten, die selber an sich glaubhaft versichert haben, dass sie an gewissen Themen kein Interesse haben und dass sie auch darum gebeten haben, dass man allfällige Missstände ihnen mitteilt. Wir können das aber nur dann tun, wenn also der jeweilige Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin ausdrücklich damit einverstanden ist, weil wir sonst nichts erfahren würden. Aber was ich sagen will ist, was uns jedenfalls enorm hilft, ist jeder einzelne Fall, weil damit wir wieder Material haben, das wir in den Bericht aufnehmen können und das Bewusstsein für eine faire Vorgangsweise in der Lebensmittelkette damit gestärkt werden kann.
Es braucht also immer jemanden, der ein bisschen drüber schaut, drauf schaut, damit es fair bleibt, oder? Es ist wichtig, es braucht die Polizei sozusagen, damit wir uns an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Und das Fairnessbüro braucht es sozusagen als unabhängige Stelle, die von außen draufschaut und begleitet, wenn jemand ein Problem hat, oder?
Wir sind aber noch nicht die Polizei, sondern wir sind eigentlich eine Vorstufe, eine sogenannte Erstanlaufstelle, weil hier quasi dann im Gespräch und im gemeinsamen Überlegen, wie kann man das angehen, ohne dass wir hier da Kosten produzieren, eigentlich schon einiges erreicht werden kann.
Sozusagen der Bürgermeister oder der Schülerlotse?
Bürgermeister, glaube ich, wäre besser. Bürgermeisterin.
Bürgermeisterin, genau. Frau Dr. Holt, jetzt die Europäische Union hat ja einen neuen Agrarkommissar bekommen, das ist der Herr Hansen aus Luxemburg und er überlegt sich ja gerade aktuell die Richtlinie über unlautere Handelspraktiken zu evaluieren. Was können wir hier erwarten oder was wünschen wir uns?
Die Evaluierung, die ist gerade im Laufen und wir erwarten die Ergebnisse für Ende des Jahres. Wir melden da auch unsere erwähnten Beobachtungen ein und versuchen auch dort sehr praxisnahe Einblicke in die Handelspraktiken und zu geben, sodass eben auch das in der Gesetzwerdung oder in der nächsten Novellierung entsprechend adaptiert werden kann und berücksichtigt wird.
Jetzt sehen wir, wenn wir in ein Geschäft gehen aktuell, dass die Handelsketten sehr stark in Richtung Eigenmarken tendieren. Und Eigenmarken haben ja eine gewisse Problematik, weil die Austauschbarkeit des Zulieferers leichter möglich ist. Herr Dr. Abendung, was sagen Sie dazu?
Die Eigenmarken oder No-Name-Marken, wie wir auch sagen, die haben eigentlich zwei Problembereiche in sich. Der erste Problembereich ist, so wie Sie sagen, Herr Professor, dass also die Austauschbarkeit gegeben ist, weil die Marke immer gleich bleibt, aber woher das Produkt kommt, das drinnen ist, ist eine andere Frage. Und die zweite Problematik, die aber über Eigenmarken produziert wird, ist das Verhältnis zu den Firmenmarken, zu den Herstellermarken von den Herstellern, die auch die Eigenmarken beliefern müssen. Und es kommt nicht selten vor, dass also dann beim Preis beziehungsweise im Regal, wo man die Produkte hinstellt und so weiter, dass dort den Eigenmarken der Vorzug gegeben wird vor den Herstellermarken. Warum ist das ein Problem? Das ist deswegen ein Problem, weil die Eigenmarke vom Hersteller mehr oder weniger beliefert wird, damit er eben Umsatz macht, nicht so sehr wegen dem Gewinn und damit er überhaupt drinnen bleiben kann bei der Handelskette. Und wenn er aber dann eigentlich seinen Bereich, wo er eigentlich seine Kosten zahlen muss, sein Geschäft vernachlässigen muss, dann ist das problematisch.
Das heißt vielleicht auch, dass Eigenmarken sehr tiefpreisig in den Markt hineingehen und die Handelsmarke künstlich verteuert wird oder der Abstand zwischen den Zweien so hoch wird, dass der Konsument zur Eigenmarke greift und jene Marke, wo er eigentlich seinen Gewinn macht, den er dringend braucht, verliert am Markt.
Ja, genau. Das heißt, er produziert ein Produkt, das mehr oder weniger gleich ist, gibt es dann zu den Eigenmarken, in die Eigenmarken hinein, weil er es muss, kann dort aber keinen Gewinn haben, muss seine gesamten Kosten über den anderen Teil, nämlich über die Herstellermarke, hereinbekommen und wird dort allenfalls benachteiligt. Das führt dann automatisch dazu, dass er am Schluss überhaupt kein Geschäft mehr macht. Und das ist in hohem Grade gefährdend für die Existenz der Betriebe.
Wir kaufen in Österreich auch, oder der österreichische Konsument kauft auch sehr stark Aktionswaren. Wie ist das zu sehen? Teilweise ist es ja auch so, dass durchaus auch der Zulieferer Aktionen sich wünscht, wenn er ein Überangebot hat. Aber im Fleischbereich haben wir ja praktisch jede Woche Aktionen. Betrifft euch das im Fairnessbüro auch?
Es betrifft uns dann, wenn die Aktionen vom Lieferanten bezahlt werden müssen. Es kommt nämlich relativ häufig vor, dass Lieferanten mehr oder weniger auch zur Kasse gebeten werden für die Aktionen. Das ist auch eine zweischneidige Geschichte, weil natürlich auf der einen Seite mehr Absatz kommt, wenn ich Aktionen habe. Auf der anderen Seite stellt sich aber immer die Frage, was bleibt eigentlich noch beim Lieferanten übrig?
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, Frau Dr. Holt, was würden Sie sich wünschen, dass sich verändert?
Wir würden uns wünschen, dass einerseits das Bewusstsein noch höher wird, sowohl bei Konsumenten als auch bei den Käufern, dass man hier wirklich auch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang miteinander hat. Auch, dass man wieder zu regionalen Produkten oder eben diese No-Name-Strategie etwas zurückfährt, sondern wirklich auf hochqualitative österreichische und heimische Produkte zugreift.
Wir als Konsumentinnen und Konsumenten, was können wir beitragen zu einem fairen Handel?
Einerseits, so wie der Dr. Abendung eben gesagt hat, ist es so, dass regelmäßig die Produzenten diese -25% Mackerl zahlen müssen und nicht die Handelsketten. Also da, dass man mal achtsam ist als Konsument, wo biegt man das drauf? Weil das tragt dann am Ende des Tages auch der kleine Bauer, muss eben mit weniger Umsatz zurechtkommen. Und andererseits, dass man auch wirklich, auch wenn es manchmal, wenn es vom Finanziellen her dieses Gefälle gibt, doch zu Qualitätsmarkenprodukten greift, anstatt zu einem No-Name, weil nachhaltig, und das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass sich die Preise bei den No-Names entsprechend gestiegen sind, weil die Handelsketten das in der Hand haben und die Qualitätsmarkenprodukte eben nicht gleich angezogen haben prozentuell.
Wenn ich jetzt ein Produzent bin und ich fühle mich unfair behandelt, wie ist jetzt der Prozess, Herr Dr. Abendung? Wie wende ich mich an euch? Wo finde ich euch? Was kann ich dann erwarten?
Nummer eins steht im Gesetz drinnen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt, dass jeder, der sich an uns wendet, eine gesetzliche Garantie hat, dass sein Name nicht weitergegeben wird. Das ist absolut wichtig, glaube ich, damit also da entsprechendes Vertrauen da ist. Wir dürfen nicht einmal innerhalb des Ministeriums die Namen weitergeben. Wir sind auch räumlich getrennt vom Ministerium. Dass also auch, wir haben schon Leute gehabt, die lieber durch die Hintertür hereingekommen sind. Wir kommen theoretisch auch hin, wenn es irgendwie gar nicht geht, dass da jemand nach Wien kommt. und wir sind quasi über Internet zu finden. Also der Prozess ist der, bitte Kontakt mit uns aufnehmen, mit oder ohne Namensnennung. Wenn Sie dann Vertrauen haben, dann glaube ich, ist eine Namensnennung nicht schlecht, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber Sie haben die gesetzliche Garantie, dass ohne Ihre Unterschrift ja nichts weitergegeben werden darf von uns.
Und dann geht der Prozess los sozusagen. Ihr erhebt dann gemeinsam die Sachlage und beratet. Und Frau Dr. Holt.
Genau, es ist tatsächlich oft so, dass wir rausfahren direkt zu die Betriebe. Einerseits, weil dort die ganzen Dokumente vor Ort sind, andererseits auch, weil sich die Produzenten dann wohler fühlen in ihrer gewohnten Umgebung und dann redet sich's einfach viel leichter. Und dann sichten wir das, analysieren die Situation, schauen uns das an, besprechen die nächsten Schritte. Oft machen wir das einfach so, dass das Fairnessbüro im Hintergrund bleibt. Der Beschwerdeführer, so wie er im Gesetz halt heißt, spricht mit seinem Käufer weiterhin direkt, also sind ja immer größere, marktmächtigere Käufer. Und nur wenn dann wirklich keine Lösung ist, dann treten wir offiziell hinzu. Aber dieses Vertrauen, und das haben wir auch gemerkt in den letzten Jahren, das ist absolut essentiell, damit wir auch diese Einblicke haben. Und das ist auch der Erfolg, wenn man so will, der Erstanlaufstelle, diese vertraulichen Einblicke zu erhalten und dass die dann eben auch entsprechend in der Gesetzgebung dann berücksichtigt werden können. Das ist diese österreichische Lösung, die wir da gefunden haben mit diesem Vermitteln, ist europaweit eigentlich einzigartig und zeigt uns, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Auch deshalb, weil in dem neuen Gesetzesvorschlag auf EU-Ebene möchte man eben so einen Mediationsmechanismus vermehrt in den Mitgliedstaaten sehen.
Das heißt, Europa kann wieder einmal von Österreich etwas lernen, oder?
Es scheint so. Wir geben unser Bestes, dass das auch so ist. Und sehen auch, dass wir vielen Betroffenen geholfen haben und da eben das Ziel ist, wirklich faire Partnerschaften zu forcieren und nicht auf Geldbußen und auf Streit aus zu sein, sondern wirklich nachhaltig auf Augenhöhe, wo ein kleiner Produzent, ein kleiner Käufer, der jetzt nicht oft mit der rechtlichen Situation so vertraut ist, gegenüber einem größeren Käufer da eben wesentlich stärker auch auftreten kann.
Herr Dr. Amthum, zum Schluss Zukunft der Lebensmittelbranche in Österreich. Wo sehen Sie große Herausforderungen? Wo sehen Sie Licht am Ende des Tunnels? Wo soll sich Österreich positionieren?
Also ich kann hier nur wiedergeben, was also die Linie des Bundesministers Totschnig ist, dass es eben und aus eigener Erfahrung auch bestätigen, dass es sich immer noch rentiert hat, wenn man auf extrem gute Qualität setzt. Ich glaube, die österreichische Qualitätsproduktion vom Feinkostladen des Franz Fischler bis heute kann sich sehen lassen weltweit. Wir haben also extrem hohe Qualitäten. Wir haben damit auch nachgewiesenermaßen auch einen höheren Preis. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn wir also den Weg verlassen würden. Die Zukunft liegt in der Qualität. Die liegt in der Region, im Herkommen aus der Region und in einem fairen Zusammenarbeiten entlang der Lebensmittelkette.
Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass die Möglichkeit bestanden hat, dass ich mit Ihnen diesen Podcast aufnehmen durfte. Wünsche alles Gute für die Zukunft. Es ist sehr wertvoll, was hier aufgebaut wurde. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen und das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Agrarseins Wissen Kompakt der HBL-Erfahrung bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.